Ein Ergebnis der Bibelarbeiten gestern, der Verkündigung gestern, der stillen Zeit gestern, bestand darin, dass wir die erste Liebe vorrangig als seine Liebe zu uns erkannt haben. Wenn man hört, dass ein Christ sich nach der ersten Liebe sehnt, dann ist meistens gemeint, dass er sich wünscht, so innig zu lieben, wie es nur sein kann, Gott zu lieben, die Nächsten zu lieben. Das heißt, wir denken dann an unseren Anteil. Uns ist aber deutlich geworden, zunehmend deutlich geworden, dass es zunächst mal darum geht, dass wir Gottes erste Liebe zu uns erkennen. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt, der bekannter wäre für das Christentum als der Begriff Liebe. Jedes Kind weiß, dass Christentum mit Liebe zusammenhängt. Und viele haben gehört, dass Gott Liebe sein soll. Sie glauben das aber nicht. Sie können das auch gar nicht glauben. Weil es ein Wunder ist, wenn ein Mensch glaubt, dass Gott ihn liebt und nicht eine Selbstverständlichkeit. Die Idee, dass Gott Liebe ist, ist kraftlos. Die Erfahrung, dass Gott Liebe ist, ist ein Wunder. Ich habe beobachtet, dass auch viele Christen nicht glauben, dass Gott sie liebt. Sie wissen das, sie können das herbeireden. Aber es ist keine Kraft in ihrem Herzen. Sie sagen, Gott kann mich nicht lieben. Ich bin nicht so liebenswert, wie ich sein sollte. Und sie machen den Denkfehler, dass sie glauben, Gott liebte sie wegen eigener Tüchtigkeit, Anständigkeit, Gebet, Einsatz, Bibellesen. Wie wenn Gottes Liebe zu uns sozusagen eine Belohnung wäre für das, was wir vorher geleistet haben, vorher gebracht haben, vorher verstanden haben. Du wirst nie Gottes Liebe verstehen, wenn du das als ein Ergebnis, als einen Lohn, als eine Bestätigung für dein Leben hörst, weil ich so und so bin, weil ich mich für ihn entschieden habe, weil ich ihm diene, weil ich in der Gemeinde Verantwortung übernommen habe. Darum liebt Gott mich. Das haut nie hin, nie. Das war immer schon falsch. Wenn du Gottes Liebe auf dieser Basis verstehst, dann kannst du nicht Gewissheit bekommen, dann kannst du nicht Trost empfangen, dann kannst du nicht einen Bergungsort haben. Gott liebt dich nicht, weil du tüchtig, fromm, hingegeben, gläubig, einsatzwillig bist. Gott liebt dich, weil er dich lieben will. Er hat sich entschieden dafür. Du kannst nichts machen daran. Du kannst es nicht verändern, verbessern, intensivieren. Er liebt dich, wenn du Tag für Tag getreu in seinen Wegen gehst. Und er liebt dich exakt genauso, wenn du es nicht tust. Die wahrscheinlich erfolgreichste Predigt, die ich in meinem Leben gehalten habe, liegt viele Jahre zurück und hatte den Titel »Du bist eine geliebte Person«. Und eine Frau verließ die Kirche, sie konnte das nicht ertragen, dass sie eine geliebte Person ist. Wir sehnen uns danach, von Gott geliebt zu werden, und wir machen doch falsche Voraussetzungen. Gott liebt dich, weil er Liebe ist und bleibt und immer sein wird. Er hat sich entschieden, dich zu lieben, hat einen Bund mit dir geschlossen, als Gott der Liebe, dein Vater zu sein. Bist du bereit, das anzunehmen? Wenn Gott dich liebt, wenn du diese Liebe erfährst, dann wirst du dich unter diese Liebe verändern. Du wirst gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, liebenswerter werden als vorher. Aber Gott ist nicht so entzückt darüber, dass du dich veränderst. Er sagt, liebe ich das Kind mehr. Nein, er liebt, weil er liebt, weil er liebt, weil er liebt, weil er die Liebe ist. Er liebt dich, wie er seinen Sohn liebt. Und so gewiss, wie er seinen Sohn liebt, liebt er auch dich. Seine ungeheure Wahrheit. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Eine unglaubliche Wahrheit. Gott hat keine Mühe, seinen Sohn zu lieben. So einen Sohn hätte jeder gern, der Vater ist. Einen gehorsamen Sohn, einen untergeordneten Sohn, einen innigen, verbundenen Sohn. Und so wie Gott seinen Sohn liebt, diesen reinen Sohn, genauso und kein bisschen weniger liebt er dich. Und es ist wichtig, dass du dich entschließt, Gott das zu glauben. Ja, du liebst mich wirklich. Was immer war, wie immer ich dich enttäuscht habe, viele Christen leiden mit Recht darunter, dass sie Gott enttäuscht haben. Wir haben Gott enttäuscht, das ist wahr. Viele von uns, vielleicht alle von uns. Aber er hat nicht gesagt, ich liebe dich, solange du dich nicht von mir abwendest, solange du ein braves Kind bist. Und ich liebe dich, weil du mein Kind bist. Die erste Liebe ist die Liebe, die Gott zu uns hat und von unserer Seite, dass wir hineintauchen in diese Liebe, darin unseren Stand haben, unser Zuhause gewinnen, unsere Geborgenheit erleben, darin aufblühen. Soweit eine nicht ganz vorbereitete Wiederholung von gestern. Was ich jetzt sage, haben wir gestern nicht besprochen. Es ist nämlich eine der Auswirkungen dieses Zuhause-Seins in Gottes Liebe. Dieses Gegründet-Seins in Gottes Liebe, dieses Angekommen-Seins in Gottes Liebe. Eine der Auswirkungen dieser Erfahrung ist, dass du unabhängiger wirst von Umständen des Lebens. Manche Christen sind so abhängig vom Wetter. Wenn der Tag mit Sonne beginnt, dann blühen sie auf, freuen sich, in Klammern, das ist gut so, genießen das, in Klammern, das ist weiterhin gut so. Aber wenn das Wetter nebelig wird und November kommt und die grauen Tage kommen, dann sinkt ihr Glaubenspegel. Dann fehlt das Input von außen. Manche sind so abhängig davon, wie andere ihnen begegnen, ob sie ihnen nett begegnen, warmherzig, zugewandt oder ob sie an ihnen vorübergehen. Die hat mich doch tatsächlich heute Morgen übersehen. Die ist einfach an mir vorbeigegangen, als wäre ich Luft. So unwichtig bin ich ihr. Sie grübeln darüber und sind betrübt und bedrückt, dass sie nicht Liebe erfahren haben. Manche von uns betteln um Liebe von anderen Menschen. Brauchen das, um sich gut zu fühlen. Ein Kompliment baut sie für eine halbe Stunde auf. Sagen wir mal heute, weil es heute ein nettes Wetter ist, für anderthalb Stunden. Nun sage ich nicht, dass ein Christ jemals an den Punkt kommt, wo ihm das egal ist, was eine Mitwelt sagt. Egal ist, wie das Wetter ist. Egal ist, ob das Essen gut war oder nicht gut war. Ob es schwer im Magen liegt oder drückt oder leicht ist. Es ist keinem Christen völlig egal, wie die Nacht war, ob sie ruhelos war und der Schlaf leicht und leicht gestört. Wir sind Menschen auf dieser Erde, wir haben einen Körper, wir reagieren auf Dinge, die auf uns zukommen. Aber ein Glaube, der sich permanent von außen her bestimmen lässt, ist ein schwacher Glaube. Vielleicht darf ich sogar sagen, ein kranker Glaube. Wir sollen im Namen Jesu lernen, über den Umständen zu stehen, mehr und mehr, je weiter wir im Glauben vorangehen. Wir sollen lernen zu sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, auch wenn er schwierig ist, wenn er voller Aufgaben ist, wenn er voller Probleme ist und vielleicht eine Gerichtsverhandlung ansteht oder etwas anderes Schwieriges. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein, weil der Herr da ist. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die vermutlich viele kennen werden aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Ein Ausschnitt aus dem Bericht die Lukas gibt über den Aufenthalt des Paulus und des Barnabas in Philippi. Apostelgeschichte Kapitel 16. Als sie nun eines Tages wieder auf dem Wege zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Sklavin, die von einem Wahrsagegeist besessen war und ihrer Herrschaft durch ihr Wahrsagen viel Geld einbrachte. Die ging hinter Paulus und uns her und rief laut: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, der euch den Weg zur Rettung verkündigt. Das setzte sie viele Tage hindurch fort. Darum wurde Paulus unwillig. Er wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von dir auszufahren. Und er fuhr wirklich auf der Stelle aus. Als nun die Herrschaft der Sklavin sah, dass es mit ihren Hoffnungen auf Geldgewinn vorbei war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Marktplatz vor die Behörde, führten sie vor die Stadtrichter und sagten: Diese Menschen stören die Ruhe in unserer Stadt. Sie sind Juden und verkündigen Bräuche, die wir als Römer nicht annehmen und ausüben dürfen. Da trat die Volksmenge gleichfalls gegen sie auf, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider vom Leibe reißen und ordneten ihre Auspeitschung an. Nachdem sie ihnen dann viele Stockschläge hatten verabfolgen lassen, setzten sie sie ins Gefängnis mit der Weisung an den Gefängnisaufseher, er solle sie in sicheren Gewahrsam halten. Der warf sie auf diesen Befehl hin in die innerste Zelle des Gefängnisses und schloss ihnen die Füße in den Block ein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und priesen Gott in Lobliedern. Ich gehe nicht auf das ein, was kommt. Die Türen springen auf und die Freiheit ist da. Ich gehe ein auf das, was hinter der Geschichte steht. Ich habe 7 Gründe entdeckt, warum es unmöglich war, dass sie Gott loben konnten. Das ging überhaupt nicht. Das kann man nicht. Das tut man nicht. Grund 1, ihre Bewegung war eingeschränkt, sie waren mit den Füßen in einen Block eingekerkert. Sie sollten nicht fliehen können, da wurde ihnen sogar die Füße unbeweglich gemacht. Sie waren also in einer starren Haltung, die keiner bequem findet. Ich weiß nicht, ob dieser Blockeinschluss, dass auch Schrauben verwendet wurden, ich weiß nicht, ob es auch zu Verletzung einer Haut kommen konnte. Schon die Tatsache, dass sie sich nicht bewegen konnten, ist nicht besonders förderlich für Lobpreis. Ich kann so schlecht beten, wenn ich nicht dabei laufen kann. Ich laufe immer rum beim Beten. Ich weiß, man kann auch ohne. Aber ich finde es schwierig, in Bewegungsarmut zu beten. Ich brauche das irgendwie. Ich muss umhergehen und meinen Marsch machen beim Gebet. Ich meine beim täglichen Gebet, beim Alltagsgebet, nicht beim Tagungsgebet oder so. Nun weiß ich nicht, ob das euch auch ähnlich geht, aber ich will mal von mir sprechen. Für mich ist ein Hindernis schon allein, wenn ich nicht meine Glieder bewegen kann und beten möchte. Das kann einen bereits abhalten. Ich mache das kurz, ich gehe gleich zum zweiten Punkt. Eine stinkende Umgebung. Das war kein Komfortklasse-Hotel. Das war nicht gepflegt und rein und sauber und staubgewischt. Und das war ein Loch. Wahrscheinlich fensterlos, denke ich mir. Und da haben sie dann keine Impulse gehabt. Du hast keine Stimmung, wenn du in so einem Loch betest. Du brauchst einen schönen Raum, möglichst Kerzen. Ein bisschen Weihrauch kann auch nicht schaden. Vielleicht eine schöne Ikone. Ein aufgeräumtes Zimmer. Eine Umgebung, die zum Gebet anleitet. Nichts davon hier. Ein stinkendes Loch. Ich hätte so verstanden, wenn Paulus gesagt hätte, hier kann man gar nicht beten. Sobald wir wieder rausgehen, machen wir das schon. Aber jetzt hier geht das nicht. Ich brauche frische Luft, ich brauche Sauerstoff. Schon allein die Luft ist hier so verbraucht, da kannst du ja gar nicht durchatmen im Gebet. Aber sie hatten die erste Liebe Gottes erkannt und ruhten in der ersten Liebe. Und die macht ihnen möglich, sich über diese Umstände zu erheben und zu sagen, wir beten trotzdem, auch wenn es stinkt hier, wenn es unordentlich ist, wenn es unsauber ist. Vielleicht sind kleine Käferchen rumgelaufen, ich weiß nicht. Die Umgebung hindert nicht am Gebet, weil er zu Hause war in der Liebe Gottes, in der ersten Liebe Gottes und diese Liebe Gottes auf sich gesucht hatte und erwiderte. Grund 3, schmerzende Wunden. Sie waren ausgeschlagen, ausgepeitscht worden, und zwar auch mit harten Gegenständen bearbeitet worden. Extra ist davon die Rede, dass es Stockschläge gab. Die Wunden waren nicht verwunden, die bluteten noch. Das rohe Fleisch war zu sehen. Wie kann man beten, wenn man Schmerzen hat, körperliche Schmerzen, starke körperliche Schmerzen, wenn man denkt, was macht jetzt in nächsten Bewegung mein Rücken? Und keiner tröstet dich und keiner gibt dir eine Salbe und keiner gibt dir ein Pflaster, sondern du musst einfach damit leben, dass du verwundet bist ohne Schmerz. Du spürst jeden Augenblick deinen Körper. Kann man dann beten, kann man Gott loben? Man kann, Paulus beweist es, wenn man in der Liebe Gottes zu Hause ist und in ihr eingewurzelt ist und hat gesagt, ich habe zwar Schmerzen, aber ich habe einen, der gehört mir ganz, ist Gott und ich liebe ihn und er liebt mich. Und ich stehe über diesem Pegel der Schmerzen, der körperlichen Schmerzen. Vierter Grund, Schlafmangel und Übermüdung. Die hatten einen anstrengenden Dienst hinter sich, waren ins Gefängnis geworfen worden und kamen nicht zur Ruhe, konnten nicht schlafen, waren übermüdet. Kann man Gott loben, wenn man übermüdet ist? Natürlich. Er hat es getan. Man kann nicht 4 Stunden beten, wenn man völlig erschöpft ist, aber man kann Gott loben, man kann vor dem Schlafen gehen nochmal die Blicke auf ihn richten und sagen, danke für Gott für diesen Tag, danke für alles, was passiert ist, danke für deine nimmer ermüdende Liebe, danke für deine Kraft, danke für dein Erbarmen, danke für deine Größe. Du bist da, wenn auch die Schmerzen da sind. Du bist da, auch wenn ich völlig übermüdet bin. Fünfter Grund. Ihnen war Unrecht geschehen. Sie waren ohne Prozess und ohne Gerichtsurteil zum Gefängnisaufenthalt verurteilt worden. Das tut weh. Es kann mehr tun als der körperliche Schmerz. Mir ist Unrecht geschehen. Man hat mich schlecht behandelt. Man hat mir mein Recht genommen. Das kann sehr beißen. Das kann sehr quälen. Und es hat ja auch gequält. Später sagt Paulus, wir sind ohne Gerichtsurteil verurteilt worden hier in Philippi. Wir wollen, dass man uns mit Ehren wieder in die Freiheit entlässt. Aber kann dieses Gefühl, mir ist Unrecht geschehen, so stark werden, dass man nicht mehr beten kann? Ja, es kann, aber es muss nicht. Wir können es lernen, über den Umständen zu stehen und sagen, ja, mir ist Unrecht geschehen, aber noch wichtiger ist, ich habe einen Gott, der mich liebt. Und ich ruhe in dieser Liebe, ich bin geborgen in dieser Liebe, ich bin zu Hause in dieser Liebe. Sechstens, der Triumph der Heuchelei. Manche Menschen können sich so aufregen, wenn Menschen heucheln, wenn sie sich daneben in diese Herren der Sklavin sagen, es geht um die Ehre unseres Landes. Es geht um neue Sitten, die sollen hier eingeführt werden. Diese Hebräer wollen uns hier von unserem Glauben aufhören. In Wirklichkeit denken sie nur an ihr Geld. Was für eine Heuchelei, was für ein Schmerz, wenn man solche Menschen trifft, die sagen, Ideale haben wir keine, wir haben nur materielle Interessen und das kaschieren wir mit edlen Absichten. Ich finde es empörend, wenn Menschen so sind. Man kann sich darüber aufregen, kann sagen, was für eine Heuchelei ist das. Und deren Menschen wegen müssen wir jetzt hier im Unrecht und im Gefängnis sein. Aber sie haben nicht aufgehört, Gott zu preisen, weil sie unabhängig geworden waren von der Moral anderer Leute. Die Heuchelei anderer Menschen darf und muss uns nicht abhalten, Gott zu preisen, wenn wir in dieser ersten Liebe zu Hause sind, wenn wir eingewurzelt sind. Und der siebte Grund, den ich gefunden habe, weshalb es unmöglich war, dass sie hätten Gott loben können, war, dass sie auf absehbare Zeit ihren Dienst nicht ausüben konnten. Sie brannten dafür, Gott zu groß zu machen und Menschen mit ihm bekannt zu machen. Und das war jetzt verhindert. Sie waren zur Untätigkeit verdammt. Die Mission ruhte, solange sie im Gefängnis waren. Das war zumindest die Erwartung, die sie haben konnten. Sie wussten ja nicht, dass Gott so eingreifen würde, so schnell. Sie wollten auch gar nicht in erster Linie sein Eingreifen, sie wollten seine Nähe. Mich beeindruckt das seit Jahr und Tag, diese Geschichte, weil sie zeigt, wie Menschen einen Stand über den Dingen gewinnen können. Ich will das so sehr. Ich möchte so sehr im Übernatürlichen wurzeln. Nicht schlagartig, aber nach und nach immer mehr frei werden von den Ablenkungen dieser Welt, von den vordergründigen Motiven, von dem, was auf mich zukommt, und sagen, Herr, ich bin frei von dem allen. Ich bin frei von dem Einfluss negativer Gespräche, ich bin frei von depressiven Stimmung anderer Leute, bin frei, weil ich in dir bin. Das macht Gottes Liebe. Ich weiß, dass es eine Schau ist, die Gott mir gegeben hat an dieser Stelle, die nicht so schnell unter uns greifen wird. Wir werden immer wieder mit Trost suchen, erstmal Menschen ansprechen. Wir werden immer wieder beeindruckt sein von dem, was sie sagen, von ihrer Wertschätzung. Aber wir können es lernen, Schritt für Schritt herauszutreten aus so einer Abhängigkeit. Und einzuwurzeln in Gottes erster Liebe und zu sagen, Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Amen.